Community. Das sind unsere Geschichten.
Wir sprechen heute mit unserem neuen Professor für physikalische Chemie, Herrn Ramesan, und ich würde ihn jetzt gerne bitten, dass er kurz über sein Leben erzählt, wo er aufgewachsen ist, wo sind Sie in die Schule gegangen, wie war das mit der Studienwahl?
Also ich bin aufgewachsen im Tiroler Unterland, in Ebsberg-Kufstein, und bin dann auch sozusagen in Kufstein Schule gegangen, also das Gymnasium, Bundesrealgymnasium in Kufstein. Kufstein ist vergleichbar, glaube ich, von der Größe ein bisschen mit Leoben. Und das war eigentlich eine Entscheidung, warum es relativ leicht gefallen, mich für Leoben sozusagen zu entscheiden, weil ich sozusagen aus einer Kleinstadt oder sozusagen mit einer Kleinstadt aufgewachsen bin, sozusagen das Dorf gleich das nächste zu der Kleinstadt. Das war eigentlich so, wo man viel Grünes rundherum hat und so, das war mir eigentlich immer wichtig. Ich war dann im Bundesrealgymnasium, habe den Realzeit gewählt, weil ich mich immer schon für Naturwissenschaften interessiert habe. Und habe auch sozusagen bei der Matura vertiefend gehabt Chemie, Biologie, Physik nicht. Das war mir ein bisschen damals schon zu abstrakt. Und nach der Matura war es die Frage, was studiert man? Und da waren halt naturwissenschaftlich zur Auswahl eben Chemie, Biologie, Physik. Und damals habe ich mich dann vom Interesse, weil es einfach sozusagen irgendwie den meisten praktischen Bezug gehabt hat, sozusagen, dass man im Labor sein kann und so, für Chemie entschieden. Und habe dann in Innsbruck Chemie studiert, also ein normales Diplomstudium für Chemie. Ja, da habe ich von 1999 bis Diplomarbeit habe ich gemacht, 2007. Also ziemlich lang, fast 8 Jahre in Chemie studiert, also in Innsbruck Chemie studiert. Und ich war während dem Studium schon immer gerne in die Labors und habe gerne Laborübungen gemacht. Das hat mir ein bisschen mehr gelegen wie die ganzen Vorlesungen. Und mein erster Wunsch damals war eigentlich dann, wie es Richtung Diplom gegangen ist, für die anorganische Chemie und anorganische Synthese. Und das ist dann kurzfristig, dann noch kurz bevor der Start war für die Diplomarbeit, haben wir dann entschieden für die physikalische Chemie. Das war so durch Zufall eigentlich. Und dort habe ich mich beschäftigt, relativ eingehend dann mit Katalyse, heterogener Katalyse. Also jeder kennt das sozusagen vom Autoabgas-Katalysator im Auto, wo einfach sozusagen aus Kohlenmonoxid und Stickoxiden dann CO2 und Stickstoff gemacht wird, sozusagen, um die Luft zu reinigen. So keine Abgase sozusagen ausstößt. Und, also das ist sozusagen im Autoabgas-Katalysator, aber sozusagen in der Industrie für die ganzen wichtigen, also Methanol, Treibstoffe, Herstellung von Treibstoffen, also so ein ganzer Düngemittel, ganz großtechnischen Prozesse, auf die unsere moderne Gesellschaft beruht, das stützt sich alles auf heterogene Katalyse. Und während ich sozusagen meine Diplomarbeit dort habe in Innsbruck mich beschäftigt mit Wasserstofferzeugung aus Methanol, also das heißt quasi Methanol-Dampfreformierung, geht es auch darum, Methanol und kann sozusagen den Methanol aufspalten in CO2 und Wasserstoff, und das ist ein sehr, sehr saurer Wasserstoff, den man für normale Brennstoffzellen verwenden kann. Und das war damals, das war noch vor Zeiten der Elektroautos, damals hat man überlegt, ob man den Autos mit Brennstoffzellen betreiben kann und einfach so mit Methanol tankt, dann das Methanol umsetzt zum Wasserstoff und dann damit eine normale Brennstoffzelle betreibt und damit sozusagen elektrisch fahren kann. Das war sozusagen meine Studienzeit in Innsbruck. Ich habe mich während der Studienzeit relativ engagiert auch im studentischen Leben. Ich war Schulrechtsvertreter. Ich habe mitgearbeitet bei der IAS-TE in Innsbruck, also dem was Auslands
Praktika.
Genau, Praktika gemacht. Und es hat in Innsbruck gegeben einen Unterstützungsfonds für Studenten. Das war so eine Studentenbibliothek, wo man einfach Lehrbücher in großem Maßstab ausleihen konnte für das ganze Semester. Da war ich Kassier, also ich war da relativ engagiert. Ja.
Und dann sind Sie, glaube ich, nach Wien, oder?
Nein, dann bin ich nicht gleich nach Wien, sondern ich habe dann ein Doktorat gemacht. Das war so ein geteiltes Doktorat, das war finanziert vom Max-Planck-Institut in Berlin, vom Fritz-Haber-Institut. Das hat sich auch wieder mit Katalyse beschäftigt. Ich habe mich dort sozusagen weiter mit dem Verständnis von Katalysatoren, Weiterentwicklung von Katalysatoren beschäftigt und habe mich halt zwischen Innsbruck und Wien hin und her gependelt. Und habe dann 2011 promoviert und bin danach nach Amerika gegangen für ein Jahr. Ich habe ein Schrödinger Stipendium beantragt und war dann in Berkeley am Lawrence Berkeley National Lab. Das ist sozusagen das Forschungseinrichtung in Berkeley. Es ist ein bisschen ein Berg, da sieht man schön über die Bucht bis auf die Golden Gate Bridge rüber, sieht man da. Und habe dort am Synchrotron, das ist sozusagen ein Beschleuniger für Elektronen, und habe dort ein Jahr lang gearbeitet und habe mich dort beschäftigt, einfach mit der Untersuchung von Materialien für Katalyse, für Materialchemie, Materialphysik und der Untersuchung dieser Materialien und der Reaktions- oder Betriebsbedingungen und so weiter. Und dann danach bin ich zurückgekommen und wieder durch Zufall dann in Wien gelandet. Und dann bin ich von 2013 ja, bis jetzt 2022 in Wien gewesen, habe dort angefangen als Universitätsassistent und habe dort also eine kleine Arbeitsgruppe geleitet für Professor Ruprechter. Und das hat sich dann halt dort so weiterentwickelt, sozusagen die Aufgabengebiete sind immer größer geworden. Ich habe dann einen ERC-Grant eingeworben, also einen Antrag gestellt, habe dann ERC-Starting-Grant bekommen 2018 und damit habe ich dann meine eigene Forschungsgruppe aufgebaut. Und das ist dann halt immer größer geworden. Ich habe mich beschäftigt dann, also der ERC-Grant hat einen Schwerpunkt gehabt, die Kombination von Elektrochemie und heterogene Katalyse, wie man einfach so Katalysatoren nur durch Elektrochemie verbessern kann. Dann auch viel ins Feld der sozusagen erneuerbaren Energien und wie kann man CO2 nutzbar machen, also wie wandle ich wieder CO2 retour um, dass ich es dann wieder für irgendwas nutzen kann, zum Beispiel mit Hilfe überschüssiger erneuerbarer elektrischer Energie, die kann dann die Energie auch gleich speichern, kannst du Methanol machen, kannst du Synthesegas machen, was man zum Beispiel Synthesegas ist die Vorstufe für grünen Flugtreibstoff, also für grünes Kerosin oder für Treibstoffe und so weiter. Haben wir da beschäftigt, okay, wirklich Katalysatoren zu entwickeln für die Umwandlung von CO2, für die Herstellung von Wasserstoff, zum Beispiel über Wasserspaltung. Und bin dann dort eigentlich relativ schnell an der TU Wien im Ei gefallen, von Universitätsassistent zu Assistant Professor geworden und Associate Professor. Ist dann alles irgendwie im Jahresabstand gegangen. Und ja, und dann war das halt durch Zufall auch wieder, dass ich mich halt hier auf die Stelle beworben habe, die Professur für elektrochemische Energiekonversion. Und ja, seitdem bin ich seit 1. Oktober jetzt hier.
Und das heißt, was ich jetzt so rausgehört habe, die Gewinnung von Wasserstoff spielt eine ganz entscheidende Rolle jetzt in Ihren ganzen Forschungsaktivitäten.
Also ich habe mich mit Wasserstoff also schon von Anfang an bei der Diplomarbeit beschäftigt. Wasserstoff ist natürlich essentiell, vor allem, also es gibt ja das große Thema der chemischen oder elektrochemischen Energiekonversion, weil es gibt natürlich das Problem, wenn man Windkraft hat oder Solarkraft, es gibt saisonale Schwankungen, das heißt im Herbst hat man einen Haufen Windkraft, aber braucht natürlich bei weitem nicht so viel. Bei Solarkraft ist es sogar noch gravierender, weil da hat man sozusagen eine Tagesschwankung auch noch, das heißt zum Mittag hat man natürlich den meisten Strom, in der Nacht hat man keinen, wenn es dunkel ist. Das heißt, man muss natürlich diese Überschüsse an Strom irgendwie speichern können. Und für das braucht man eigentlich diese chemische oder elektrochemische Energiekonversion. Und eine Möglichkeit ist einfach, dass man sagt, okay, ich nehme Wasser und spalte es in Wasserstoff auf. Dann habe ich den Wasserstoff und habe Energie in Form von Wasserstoff gespeichert. Den kann ich verwenden für Brennstoffzellen, Wasserstoffbusse, sieht man ja jetzt schon so Pilotprojekte. Problem ist nur, bei Wasserstoff der hat eine relativ geringe Energiedichte. Also man braucht sehr viel Volumen, um sozusagen die Energie zu speichern. Und die andere Alternative wäre, dass man sagt, okay, man nimmt CO2 her und verwandelt das CO2 wieder rück um in eine Chemikalie, also in Methanol oder eben zum Beispiel Treibstoffe oder Essig, Formaldehyd und so weiter. Man gibt verschiedene Stoffe. Und dann hat man Energie quasi in dieser Form gespeichert und kann sie nutzbar machen dann wieder, wenn man sie braucht. Und das ist eigentlich der Schwerpunkt jetzt von meiner Forschung, dass man auch Materialien erforscht, die diese Prozesse effizienter gestalten, weil das ist eigentlich das Hauptproblem. Man braucht relativ viel Energie für das alles, sowohl für Wasserstofferzeugung als auch für CO2-Umwandlung. Und mit besseren Katalysatoren kann man das ein bisschen verringern, diesen Energieaufwand. Es wird immer viel Energie brauchen, aber natürlich je effizienter das ist, desto konkurrenzfähiger ist es dann auch gegenüber von bestehenden Systemen. Also man konkurriert ja in diesem Bereich immer mit der klassischen Erdölindustrie oder mit dem klassischen Erdgas. Und solange man das nicht so effizient macht, dass es irgendwie gleich teuer ist oder ähnlich teuer ist, ist natürlich der Umstieg für viele schwer. Wieso soll ich für etwas mehr zahlen, was ich billig auch kriege?
Dann würde ich nur kurz auf die Lehre zu sprechen kommen. Bei uns auf der Universität haben ja alle Studierenden Chemie-Grundvorlesungen. Wie weit sind Sie da involviert in die Lehre?
Also an der Montanuni nehme ich jetzt die, sozusagen die Grundvorlesung für physikalische Chemie, die fast alle Studienrichtungen, also das Modul 1 müssen fast alle machen. Das Modul 2 nochmal ausgewählte, das heißt, und ich würde sagen, ich bin direkt in der Grundlehre involviert. Wir haben hier am Lehrstuhl auch die Praktika, die dazugehörigen Pflichtpraktika. Das heißt, ich bin mit allen Studierenden in Berührung. Wir es während sozusagen meiner Laufbahn schon damals an der TU Wien Lehre sehr wichtig gewesen, weil meine persönliche Überzeugung ist, exzellente Forschung beruht auf exzellenter Lehre, weil so kriegt man halt die besten Köpfe dann auch für seine Forschung. Und ich bin an der TU Wien auch mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden für meine Lehre. Also ich habe dort zweimal den Prestige Award bekommen. Ich habe letztes Jahr Probedidaktika sozusagen Award gekriegt. Das ist von der Fachschaft in Chemie vergeben dort. Und ich versuche also die Lehre mit modernen Methoden sozusagen, interessanter zu gestalten, die Studenten dazu zu bringen, dass sie mitlernen, auch schon während dem Semester. Und damit haben wir eigentlich relativ gute Erfolge gehabt. Und man sieht durch die Preise, also sind ja alles, die Studenten das bewerten und vergeben. Also der Prestige wurde für den Rektorat vergeben aufgrund von Bewertungen der Studierenden. In den Prodidakta fließen nur Studienbewertungen ein. Und ja, das Feedback, was man kriegt, Verständnis, dass man das quasi richtig macht. Und das versuche ich natürlich jetzt auch, quasi diesen Spirit mit an die Montanuni zu bringen und auch hier in der Lehre sozusagen innovative Wege zu gehen.
Und wenn Sie sich so jetzt den Lehrstuhl anschauen, haben Sie ja sicher irgendwelche Pläne, was Sie ändern wollen, was neu werden soll, was innovativ werden soll. Können Sie uns da schon irgendwas sagen?
Ja, das ist jetzt im Moment noch sehr schwierig, weil ich muss ja quasi jetzt mal reinkommen in den ganzen sozusagen Prozess. Ich muss mir sozusagen ein bisschen selber sagen, wie läuft es bisher alles hier? Das ist ja manchmal ganz frisch. Natürlich, wie immer, es wird allen sozusagen Neuen ein bisschen mit Skepsis begegnet. Und mal schauen, wie läuft es hier? Und dann kann man an zu überlegen, was kann ich dann hier in die Abläufe verbessern und so weiter. Aber sozusagen generell als Vision für die Zukunft ist sozusagen, den Lehrstuhl attraktiv für Studierende zu gestalten, auch die Studierenden schon die Möglichkeit zu geben, in Form von studentischen Mitarbeitern zum Beispiel oder sowas, aktiv im Forschungsalltag mit teilzuhaben und zu sehen, dass wir hier eigentlich tolle, zukunftsweisende Sachen machen. Und vor allem, dass man sozusagen auch ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit macht und Öffentlichkeitswirksamkeit und einfach der breiten Öffentlichkeit sagt, was wir hier machen. Also damit haben wir in Wien angefangen schon in den letzten 2 bis 3 Jahren. Und das hat eigentlich gezeigt, dass das relativ gut ist, weil wir einfach auch Feedback dann von außen kriegen. Also wir haben auch so Sachen, wo die Industrie dann auf uns zukommt und sagt, hey, wir haben das gesehen, ein Artikel, ich habe so was veröffentlicht, da ist was in der Zeitung gestanden, das beschäftigt mit CO2. Wir haben da das Problem, können Sie für uns was machen?
Ist natürlich der ideale Fall.
Der ideale Fall ist nicht immer ganz einfach, weil die Industrie kommt so und sagt dann, okay, wir haben da CO2, wandelst es um, und immer sagen, okay, wir sind eine Uni, wir beschäftigen uns mit den fundamentalen Prinzipien dazu, wir können euch die Lösung nicht in 2 Monaten liefern, so wie ihr das wollt, sondern wir können zusammenarbeiten und euch helfen und so. Aber da muss man halt meistens schauen, die haben ein bisschen andere Erwartungen. Aber im Prinzip bauen wir auch das, also vor allem diesbezüglich möchte ich gerne Know-how aufbauen am Lehrstuhl, dass man das auch hat, dass wir in Zukunft solche Anfragen können und sagen, okay, wir können das auch schnell beantworten. Wir müssen da nicht erst viel Zeit investieren, weil eben sie sind meistens interessiert an schnellen Lösungen und so. Oder damit ich zumindest einen schnellen Überblick und eine grobe Skizze geben kann und dann irgendwie gemeinsam irgendwas machen.
Sie haben vorher schon angesprochen, dass Sie in Kufstein aufgewachsen sind und das ähnlich groß wie Leoben ist. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass Sie auch in Leoben wohnen oder werden Sie pendeln?
Nein, ich habe jetzt sozusagen eine Übergangswohnung schon gefunden in Leoben. Also ich wohne gerade gegenüber von Uni, was sehr praktisch ist. Ich darf nur aufstehen und rübergehen und bin schon da. Und der Plan ist eigentlich, dass ich sozusagen hier in Leoben oder möglichst nah an Leoben irgendwie ein Haus finde, was natürlich jetzt nicht gerade so einfach ist, weil die liegen dann irgendwie in Sand am Meer rum.
Und ja, ich glaube, das ist relativ ein Platzmangel, so was Häuser betrifft.
Ja, ja, eben. Man muss irgendwie warten, man hat schon gemerkt, dass sozusagen irgendwelche Erben oder sowas sagen, sie wollen da nicht unbedingt sein und da irgendwas so kaufen. Aber es, wie gesagt, wenn man Zeit hat, kann man ein bisschen schauen. Ich habe schon ein bisschen angefangen, ein bisschen schauen. Es gibt immer wieder mal was und ja, wenn man warten kann, ist das kein Problem.
Ja. Naja, dann hoffe ich, dass sie sich gut einleben bei uns auf der Uni und dass viele Visionen auch in Erfüllung gehen sollen.
Danke.
Danke.
Montan-Universität Leoben. Alles außergewöhnlich.